Er hat viele Wege, die uns zu berühren. Guten Morgen miteinander. Wir feiern ja schon den zweiten Advent. Das Wort Advent kommt vom lateinischen Ankunft. Eigentlich heißt es genau Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Genau darum geht es heute, um die Ankunft des Herrn. Nicht Weihnachten, nicht seine Geburt, sondern seine Wiederkunft. Ich bin keine Endzeitprophetin, aber ich glaube, wir sind nahe dran. Eigentlich ist es ganz egal, wie nahe dran wir sind. Wichtig ist, dass wir bereit sind. Der Tag wird so oder so kommen, wo wir alle vor diesem lebendigen Gott stehen werden. In meiner täglichen Bibellese habe ich kürzlich die Petrusbriefe durchgelesen und da bin ich auf einige Dinge gestoßen. Ah, da hätte ich eigentlich noch schöne Folie. Genau, danke. Bin ich auf einige Dinge gestoßen, die Petrus uns rät zu tun, wenn wir denken, dass die Zeit naht. Und das hat mich zu dieser Botschaft inspiriert. Biblisch gesehen haben die letzten Tage mit Jesu Himmelfahrt begonnen. Jede Generation hat gedacht, sie sind jetzt dann diejenigen, die erleben werden, dass Jesus wiederkommt. Rein logisch. Von der Zeit her sind wir 2000 Jahre natürlich viel näher dran. Und ich glaube, wir sind wirklich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Generation sind, die das erleben werden. Oh ja, genau, Lüfter. Super, Freddy, danke. Dankeschön. Kürzlich hat mich mal jemand gefragt, wie denn das sein kann, diese Entrückung. Ist ja schon etwas sehr Merkwürdiges. Keine Ahnung, wie das geht. Plötzlich alle Christen weg sind. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie das geht, dass man ein Bild in Sekundenschnelle nach Amerika beamen kann. Keine Ahnung. Aber wenn der Mensch so etwas machen kann, wie viel mehr der Schöpfer des Universums? Also ihm ist doch gar nichts unmöglich. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Das Thema heute ist, wie wir uns gut vorbereiten können, wenn wir denken, dass der Tag näher rückt. Da gibt uns Petrus gewisse Anhaltspunkte. Zum Beispiel sagt er, wir sollen uns ereifern, über die Zeit zu sprechen. Wir sollen schimpfen über den Bundesrat und die Maßnahmen. Wir sollen kämpfen für unser Recht. Ihr habt es natürlich gemerkt, das steht nicht. Aber leider ist es vielfach Realität. Wir machen das eher, oder? Petrus schreibt aber etwas ganz anderes. Er schreibt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Daher seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. 1. Petrus 4,7. Oder wie es die Passion Translation übersetzt, da wir uns dem Ende aller Dinge nähern, seid bewusst, zielstrebig und selbstbeherzt, damit ihr euch dem Gebet widmen könnt. Dann Vers 8, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe, NG übersetzt da beständige Liebe entgegen, denn die Liebe sieht über Fehler hinweg. Vers 9 bis 11, nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Tut es leidenschaftlich mit der Kraft, die Gott euch gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Das ist, wie gesagt, das 1. Petrus 4, 7 bis 11. Und er gibt da uns 5 Dinge, die wir tun sollen, wenn wir denken, die Zeit nähert sich. Er sagt, wir sollen wachsam und besonnen, oder wie es die Passion Translation übersetzt, selbstbeherrscht und zielgerichtet sein. Wir sollen beten, wir sollen uns der Liebe zueinander widmen, gastfreundlich sein und unsere Talente und Gaben nutzen, um einander zu dienen. Ich möchte auf jeden diesen Aspekt kurz eingehen. Zuerstens, wachsam und zielgerichtet oder eben wie es die Passion sagt, selbstbeherrscht sein. Was heißt denn das ganz genau? Paulus sagte, ich jage dem vorgestreckten Ziel, dem himmlischen Preis, der himmlischen Berufung nach. Philipper 3,14. Ich jage, da steckt Energie drin. Das ist nicht irgendwie spazieren oder schlendern. Das ist jagen, einem Ziel. Ja, was ist denn unser Ziel? Ist es unser Ziel, in den Himmel zu kommen? Ich glaube, Gott hat viel noch größere Ziele mit uns. Sonst hätte er uns ja sofort entrücken können, als wir uns bekehrt haben. Gottes Ziel mit uns hier auf Erden ist, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Dass wir sein Reich fördern. Dass wir ihn bekannt machen und ein Reich der Liebe und der Freiheit und des Heiligen Geistes fördern. Das ist unser Ziel und unser Auftrag. So steht es in Römer 14,17. Ein Ziel zu erreichen, das kostet Einsatz, oder? Ich habe letzten Frühling wieder angefangen zu joggen. Ich habe mir immer ein Ziel gesteckt, bis wohin ich renne, ohne anzuhalten. Es war recht mühsam. Es brauchte mich Energie. Ich habe dann jede Woche das Ziel ein bisschen weiter nach vorne gesteckt. Aber das tat mir gut, ein Ziel zu haben und auf dieses Ziel hinzurennen. Und wir haben das Ziel, Jesus groß zu machen, ihm zu ähnlicher zu werden. Und wenn wir so ein Ziel haben, dann lassen wir uns nicht so schnell ablenken. Und das führt uns schon zum zweiten Punkt. Lasst euch von nichts vom Beten abhalten. Von nichts vom Beten abhalten zu lassen. Das ist nicht so einfach, oder? Luther sagte, ich habe so viel zu tun, ich kann es mir nicht erlauben, nicht zu beten. Und wir denken das manchmal gerade umgekehrt, oder? Ich habe zu viel zu tun, ich habe keine Zeit zum Beten. Das ist genau falsch. Das Gebet setzt etwas frei. Und weil wir schon so oft über das Gebet gesprochen haben, fasse ich mich hier ganz kurz. Ich denke, wir alle wissen die Bedeutung ums Gebet. Und wir alle wissen eigentlich auch, dass wir es zu wenig machen, oder? Ich möchte euch ja gar kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte nur sagen, was der Petrus hier sagt. Von nichts vom Gebet abhalten zu lassen. Und wenn wir wirklich wissen oder glauben, wie viel unsere Gebete echt bewirken, dann beten wir automatisch mehr. Ich denke, es ist nicht nur unbedingt die wenige Zeit, die wir haben, oder das coole Fernsehprogramm oder was immer, sondern wir unterschätzen unsere Gebete weit, weit, weit. Aber Jesus hat gesagt, er hört alle unsere Gebete. Drittens hat der Petrus gesagt, vor allem haltet beharrlich fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe sieht über Fehler hinweg. Die Liebe sieht über Fehler hinweg. Und die Liebe sieht auch über Meinungsverschiedenheiten hinweg. Ich finde es richtig, richtig schlimm, wie Covid es geschafft hat, die Gesellschaft und auch uns Christen zu entzweien. Jeder ist so in seine Meinung verbohrt und ist sich so sicher, dass er recht hat und er lässt den anderen nicht mehr stehen. Sehr interessant finde ich auch, dass Jesus in seiner Rede über die Endzeit auch gesagt hat, die Liebe wird in vielen erkalten, Matthäus 24,12. Ein Zeichen der Endzeit ist also auch, dass die Liebe in vielen Leben zu kurz kommt. Ich meine nicht die Liebe empfangen, ich meine die Liebe geben. Christen sollten eigentlich die liebevollsten Menschen sein. Sie werden von Gott dermaßen geliebt und haben diese Liebe in sich. Sie hören so viele gute, positive Worte. Sie sollten eigentlich voller Liebe sein, eben liebevoll. Ihnen ist restlos vergeben. Sie werden vom Allmächtigen mit so viel Würde geehrt. Sie haben eine ewige Hoffnung. Wie schlägt sich das in unserem Leben oder im Leben allgemein der Christenheit nieder? Also ganz ehrlich, nüchtern betrachtet, finde ich, machen wir Christen nicht unbedingt eine richtig gute Falle in dieser Covid-Zeit. Wir debattieren über die Massnahmen. Wir schimpfen über den Bundesrat, anstatt für ihn zu beten. Wir lassen uns entzweien, anstatt zusammenzustehen. Wir haben eine lebendige Hoffnung und wir sollten das versprühen. Letztens hat mir doch tatsächlich jemand gesagt, dass ein lieber Bruder von ihr sagt, er kann nicht mehr mit dir zusammen sein, weil er etwas anders sieht. Und ich habe auch gehört von Gemeindeaustritt, weil man über Maßnahmen nicht einig war. Das hat mich richtig, also wirklich richtig betrübt. Kann denn das sein? Hey, wem machen wir da eine Freude? Sicher nicht Jesus. Spielen wir das üble Spiel nicht mit? Stehen wir erst recht zusammen? Jesus hat gesagt, in der letzten Zeit wird die Liebe erkalten, aber wir können da etwas dagegen tun. Wir sind da nicht einfach Opfer. Also ich für mich habe mich entschieden, ganz speziell darauf zu achten, dass ich liebevoller bin. Es gelingt mir leider nicht immer, aber ich möchte mehr darauf achten, was ich über andere Menschen denke, was ich über sie rede, wie ich ihnen begegne, wie ich sie anschaue. Weil ich möchte nicht, dass die Liebe in mir erkaltet. Ich möchte, dass diese Liebe Gottes sichtbar wird in meinem Leben. Ich möchte nicht zu dem Klima der Lieblosigkeit beitragen. Und jeder von uns kann dazu beitragen, dass das eben nicht so ist. Im Hebräer 10, 24 heißt es, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Und dann im Vers 25 heißt es, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Umso mehr, als wir sehen, dass der Tag naht, sollen wir einander lieben, in der Gemeinde gegenwärtig sein, einander auffordern, Gutes zu tun. Und damit kommen wir schon zur vierten Aufforderung von Petrus. Seid gastfreundlich. Sucht aktiv Gemeinschaft. Gerade in dieser Zeit wie jetzt, denke ich, ist es enorm wichtig, dass wir in verbindlicher Gemeinschaft mit Christen leben. Gott wollte einen sichtbaren Leib hier auf Erden, nicht einzelne Körperteile. Sein Leib soll sich auszeichnen durch Gastfreundschaft, ein herzliches Miteinander, ein all-inklusiv Beisammensein. Gastfreundschaft ist übrigens ein sehr wichtiges Thema in der Bibel. Gott ist ein Gott, der alle willkommen heißt. Und so eine Willkommenskultur sollte sich in uns widerspiegeln. Ich denke, wir alle können da noch ein bisschen zulegen. Paulus geht sogar noch weiter. Er spricht nicht nur von einer Willkommenskultur. Also Willkommenskultur, damit meine ich den ersten Schritt auf einen Fremden zuzumachen und ihn spüren zu lassen, dass er willkommen und angenommen ist. Das kostet uns nichts, außer ein bisschen Freundlichkeit und vielleicht ganz wenig Zeit. Die Gastfreundschaft aber, von der Petrus hier spricht, geht weiter. Denn er sagt, seid gastfreundlich, ohne zu murren. Oder eine andere Übersetzung sagt, ohne über die vermehrte Arbeit zu klagen. Nur freundlich sein und auf jemanden zuzugehen, das ist ja keine Arbeit, oder? Hier geht es offensichtlich um mehr, wahrscheinlich um Essen bereiten oder vielleicht sogar um Beherbergen. Das alles ist leider in unseren Breitengraden eher etwas vernachlässigt. Aber ich denke, das ist so gut. Es kann zwar anstrengend sein und ermüdend, Gäste zu haben, aber es lohnt sich, weil es eine totale Bereicherung ist. Inwieweit leben wir das persönlich aus? Im fünften Punkt, zu dem uns Petrus aufruft, wenn die Zeit reif ist, ist, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Da finde ich sehr interessant, dass Jesus in seinen Endzeitreden das Gleichnis von den Talenten auch da eingebaut hat. Offensichtlich ist es Gott total wichtig, dass wir unsere Talente, unsere Gaben einbringen. Und mit ihnen wuchern. Und weil das auch so ein wichtiges Thema ist, haben wir ja auch schon öfters darüber gesprochen. Ihr habt sogar einen Fragebogen gemacht für die Lebensgruppen, wo ihr einander helfen könnt, die Gaben zu entdecken. Ich hoffe, den habt ihr alle schön miteinander angeschaut. Ich möchte mich hier wieder kurz fassen, weil eben das ein so ein wichtiges Thema ist und wir schon öfters darüber gesprochen haben. Schaut nochmal nach in den Lebensgruppen, fördert die Gaben voneinander. Weil ich denke, es ist wichtig. Jeder von uns trägt zum Leib bei. Deine Begabungen sind ein Geschenk Gottes an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott und an seine Kinder. Keiner kann alles, jeder braucht Ergänzung. Und weil wir eine Gemeinde sind, ein Leib sind, denken wir füreinander. Wir haben ein Wir-Denken. Es geht primär nicht um uns und uns selber, sondern um den Leib, um sein Reich. Jedes Glied ist abhängig vom anderen. Keines ist wichtiger als die anderen. Zusammen sind wir für das Wohl des ganzen Leibes zuständig. Wir können nur gemeinsam zum vollen Potenzial des Leibes Christi kommen. Nur gemeinsam. Gottes Reich besteht nicht aus Einzelkämpfen, sondern aus vielen einzigartigen Menschen, die ihre Gaben einbringen. So gut hat Gott jeden von uns anders gemacht. Jeder hat eine andere Gabe. Zusammen ergänzen wir einander. Zusammen bauen wir den Leib Christi und verherrlichen ihn. Ich weiß, das haben wir schon öfters gesagt. Aber da hatte ich es mit dem Paulus, der da sagte, euch die gleichen Dinge zu sagen, verdrießt mich nicht, aber es macht euch umso gewisser. Also schaut das nochmal gut an. Was sind meine Gaben? Wo kann ich die im Leib einbringen? Petrus sagt uns dann auch, wie wir die Gaben einsetzen sollen und was das zur Folge hat. Das lesen wir im Vers 11. Tue es leidenschaftlich und mit der Kraft, die Gott dir gibt. So ehren wir Gott in allem, was wir haben und tun. Das ist die Passion. Die NGÜ übersetzt so, übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Hey, wie cool ist denn das? Gott gibt uns nicht nur die Talente, er gibt uns auch noch die Kraft, und die Weisheit, sie einzubringen. Gott ist immer für alles zuständig, wenn wir uns dann nur brauchen lassen von ihm. Soweit sind die 5 Aufforderungen des Petrus. Jesus gab uns auch eine ganz spezielle Aufforderung. Er hat zuerst über gewisse sehr herausfordernde Zeichen der Endzeit gesprochen. Und dann hat er gesagt, die Menschen werden voll lähmender Angst und Ungewissheit darüber sein, was mit der Welt noch passieren wird. Ich denke, etwas spüren wir von dem heute. Voll lähmender Angst und Ungewissheit. Und dann ermutigt er uns, wenn ihr diese ersten Anzeichen von allem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Lukas 21, 28. Es gibt ein gutes Sprichwort, das sagt, wenn dir das Wasser bis zum Hals kommt, dann lass den Kopf nicht hängen. Und genau das sagt Jesus hier. Hä? Wenn wir uns von überall Seiten bedrängt fühlen, dann sollen wir unseren Kopf erheben und auf ihn schauen. Denn im Psalm 34,6 steht, alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Unser Blick auf Jesus verändert unsere Perspektive. Am Anfang von diesem Psalm, der David verfasst hat, lesen wir etwas Interessantes. Er ist nämlich, der David ist geflüchtet vor Saul, dem König damals, zum anderen Nachbarkönig und wollte sich dort in Sicherheit bringen. Dann hat jemand dem anderen König erzählt, wer der David ist. Und das hat dem David so Angst gemacht. Dann hat er sich wahnsinnig gestellt. Es steht da im 1. Samuel 21, dass er Spucke aus dem Mund fallen lassen hat und so einfach richtig er sich wahnsinnig gestellt. Und in diesem Zusammenhang sagt er, wer auf ihn blickt, wird heiteren Sinnes. Euer Vertrauen wird nicht enttäuscht werden. Finde ich schon noch interessant. Er war da richtig in einer Not und er hat gesagt, dann müssen wir aufschauen zu Jesus oder zu Gott. Manchmal ist das Leben nicht so lustig. Manchmal sind wir wirklich bedrängt und haben Angst. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann verändert das unsere Perspektive. Nehemia hat sogar gesagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Hey, wenn es uns an Kraft fehlt, wenn es uns an Perspektive fehlt, dann müssen wir auf Jesus schauen. Oder wie es Asaf gesagt hat, Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Wenn nichts mehr im Leben uns glücklich macht, Jesus ist immer da. Wie der Köbi vorher gesagt hat, seine Liebe, die bleibt. Er verlässt uns nie. Und im Aufblick auf ihn empfangen wir Stärke und Freude und sehen wir Dinge in seinem Licht. Er ist der ewig treue Gott. Er ist immer und immer da. Auf ihn ist immer Verlass. Auch wenn die Welt außer Fugen ist. Und wenn wir auf ihn schauen, dann fällt es uns auch leichter, die anderen 5 Punkte umzusetzen. Nämlich, zielgerichtet und selbstbeherrscht zu sein. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, der Selbstbeherrschung. 2. Timotheus 1,7. Wenn wir auf Jesus schauen, dann fällt es uns leichter zu beten, weil wir wissen, er ist da, er hört unsere Gebete. Er nimmt Acht auf jedes von unseren Worten. Wenn wir auf ihn schauen, dann fällt es uns leichter, unsere manchmal unmöglichen Mitmenschen zu lieben, weil unser Liebestank gefüllt ist, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und wenn wir auf ihn schauen, dann fällt es uns auch viel leichter, gastfreundlich zu sein, weil wir bei ihm immer einen gedeckten Tisch haben und weil wir aus dem Überfluss von ihm geben können. Und wenn wir auf ihn schauen, dann fällt es uns auch viel leichter, unsere geistlichen Gaben einzusetzen, weil sie ja von ihm kommen und weil er, wie wir gelesen haben, er uns die Kraft dazu gibt. Wenn wir das alles umsetzen, dann machen wir uns bereit für seine Wiederkunft. Und ganz nebenbei leben wir ein lebenswertes Leben, ein sinnvolles Leben, ein Leben, das gut ist. Und unsere Gemeinde, das CCB, wird ein Ort, wo Gott sich manifestieren kann, wo Gottes Liebe fließen kann, wo Menschen ihre Gaben einbringen, um andere aufzuerbauen. Und das wollen wir doch alle. Das ist doch mega cool, wenn wir so ein Ziel vor Augen haben. Gott ist ein guter Gott und er hat wunderbare Pläne mit uns. Er hat uns reich beschenkt mit allerlei Gaben, die wir einbringen können, um einander und ihm zu dienen. Wie wunderbar ist das? Nun, meine lieben Geschwister, habe ich noch eine Mitteilung zu machen. Und wir wollen da auch gemeinsam einstehen. Ich habe letzten Sonntag gesagt, dass die Lucia ins Spital musste. Und jetzt ist die Diagnose, dass sie einen bösartigen Lungentumor hat. Und wir wollen da einfach zusammenstehen. Das ist ein Schock für uns alle, ganz besonders natürlich für Lucia und Robi. Ich habe mit ihnen gesprochen, wir waren gestern da, Jürg und ich. Wir haben sie mit Öl gesalbt, wir haben gebetet. Und ich glaube, das ist nicht ein Todesurteil. Ich glaube, dass Gott etwas Großes vorhat. Und im Gebet ist mir die Episode in den Sinn gekommen, wo die Jünger Jesus fragten, Herr, wieso ist der Mann blind? Haben seine Eltern oder er Schuld auf sich geladen? Und dann hat Jesus gesagt, weder noch. Es ist, damit die Gottes Kraft an ihm sichtbar wird. Und wir Menschen denken immer, die Frage ist nach dem Warum. Warum ist etwas? Aber Gott hat ein Wozu. Und ich bin überzeugt, Gottes Kraft wird an Lucia sichtbar werden. Irgendwann muss das ja mal anfangen mit den Heilungen und der Erweckung. Und jetzt ist die Lucia dran, dass wir das sehen wollen, dass Gottes Kraft offenbar wird. Und wir vereinen uns als Gemeinde, als ein Leib. Wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe, wenn ein Glied leidet, dann leidet alle. Und wir werden für sie beten und wir werden sie da durchtragen und wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Das glaube ich. Und dafür beten wir jetzt auch. Wir haben das mit Robi und Lucia abgesprochen. Wir bitten die Lucia nach vorne zu kommen, die Ältesten, Sabine und Peter. Jürg hat eben gestern schon gebetet, er ist heute in Turin. Wir erwarten einen Durchbruch. Morgen fängt die Chemotherapie schon an, was ich gut finde, dass das so schnell geht. Aber wir erwarten, dass da Gott eingreift, dass dieser Tumor zerschmilzt, nicht mehr gesehen. Weil wir einen großen Gott haben. Weil wir einen Herrn haben und wir haben das im Abendmahl gefeiert. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Das glauben wir und das nehmen wir jetzt in Anspruch. Und ich bitte euch, dass ihr euch alle eins macht. Sabine und Peter, kommt doch. Lucia, komm doch. Freddy vielleicht auch noch gerade als da Leiter. Wir machen uns eins. Wir stehen alle auf zusammen. Wir schreien zum Himmel und wir erwarten sein Eingreifen. Brauchst du das Mikrofon?